Ich lese einen Lesungstext, der zur Predigt hinführen wird. Dieser Text steht in Römer 12, die Verse 9 bis 16. Ich lese aus der Übersetzung Hoffnung für alle. Eure Liebe soll aufrichtig sein, und wie ihr das Böse hassen müsst, sollt ihr das Gute lieben. Seid in herzlicher Liebe miteinander verbunden. Gegenseitige Achtung soll euer Zusammenleben bestimmen. Bewältigt eure Aufgaben mit Fleiß und werdet nicht nachlässig. Lasst euch ganz von Gottes Geist durchdringen und dient Gott, dem Herrn. Seid fröhlich in der Hoffnung darauf, dass Gott seine Zusagen erfüllt. Bleibt standhaft, wenn ihr verfolgt werdet. Und lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Helft anderen Christen, die in Not geraten sind, und seid gastfreundlich. Bittet Gott um seinen Segen für alle, die euch verfolgen. Ja, segnet sie, anstatt sie zu verfluchen. Freut euch mit den Fröhlichen, weint aber auch mit den Trauernden. Seid einmütig untereinander. Strebt nicht hoch hinaus und seid euch auch für geringe Aufgaben nicht zu schade. Hütet euch davor, auf andere herabzusehen.
Wir wollen noch einmal zusammen beten. Großer Gott, wir danken dir, dass du hier bist. Du bist ein allmächtiger Gott. Und du kannst in unsere Herzen sprechen. Und ich bitte dich, dass du mich benutzt, damit das geschieht. Amen. Ich will euch heute von zwei Männern erzählen, von denen zumindest einer das genau sagen konnte, was wir eben in dem Lied gesungen haben. Du bist mein Zufluchtsort. Ich berge mich in deiner Hand. Für den einen war klar, dass Gott ihn liebt und dass Gott ihn in manchen Phasen seines Lebens geholfen hat, zu sein wie die Sonne, so wie das in einem christlichen Schlager aus den 80er Jahren heißt. Die Gott lieben, werden sein wie die Sonne. Und der andere, auf den trifft vielleicht das zu, was es in einer Strophe aus diesem eben erwähnten Lied heißt: Manche Tränen werden noch geweint. Der zweite Mann hat sicher manche Träne weinen müssen in seinem Leben. Und ich nenne den einen, wie man im Volksmund so sagt, den Glückspilz und den anderen einen Pechvogel. Glückspilz und Pechvogel, meine ersten beiden Punkte. Und das dritte, was ich in meiner Predigt sagen will, wäre, wie so ein Glückspilz mit so einem Pechvogel umgeht oder was ein Glückspilz für so einen Pechvogel tun kann. Zunächst spreche ich also über den Glückspilz. Von seinen Brüdern wurde er oft zu den Schafen geschickt. Er selbst tat das gar nicht so ungern, denn dort hatte er Zeit zum Dichten, auf seinen Tontäfelchen zu malen und zu schreiben. Dort hatte er Zeit zu singen, Baumstämme zu stemmen und mit seiner Schleuder zu üben. Und er dachte sich so sein Teil und dachte, nun mögen die doch glauben, dass sie mich ärgern. Ich ärgere mich nicht. Eines Tages kommt ein Knecht vom Vater. Du sollst sofort nach Hause kommen, mach schnell. Ich bleibe so lange bei den Schafen. Los, beeil dich. Dort zu Hause trifft er den mindestens 90-jährigen Propheten Samuel an. Er steht in der Runde bei seinem Vater und seinen sieben Brüdern. Sie machen ernste Gesichter. Dort stehen sie mit angespannten Mienen. Der greise Prophet mustert ihn scharf. Dann schließt er die Augen und scheint zu beten. Und plötzlich, zum Entsetzen seiner sieben Brüder, holt er unter seinem Obergewand eine Tonflasche hervor und kippt ihm, den künftigen König von Israel, das Salböl über seine Haare. Der junge Mann kann mit sich zufrieden sein. Er ist ein Glückspilz. auf der ganzen Linie. Intelligente Augen hat er, schön ist er, eine sportliche Erscheinung. Ein kerngesunder Mann. Charmant benimmt er sich. Ein Mensch, dem andere folgen, eine typische Führernatur, mit Weitblick. Mit sicherem Griff ein mutiges Genie. Ein Mensch, den andere mögen, der in Situationen die richtigen Entscheidungen trifft, der weiß, was er will, der erfolgreich ist. Dazu ist David, so heißt dieser Mann, der königliche Hofmusikant und Hofpoet. Und er hat Erfolg. Saul hat 1.000 geschlagen, David hat 10.000 geschlagen, singt die Damenwelt im Reigen, nachdem er Goliath erlegt und 200.000 Philister mit seiner Truppe totgeschlagen hatte, obwohl nur 100 vereinbart waren für die Prinzessin. Nachdem sich herumgesprochen hatte, dass er einen Löwen und einen Bären mit bloßen Händen erwürgt hatte. Und nun wurde er noch des Königs Schwiegersohn und der Intimfreund des Kronprinzen. Es fehlte ihm an nichts. Und zu dem allen kommen nun noch seine charakterlichen Vorzüge und seine physische Stabilität. Er war eine starke Persönlichkeit. Eines Tages tanzt er vor Gott, vor dem ganzen Volk. Er kann sich das leisten, obwohl seine Frau über ihn spottet. Das macht ihm nichts aus. Er ist in sich gefestigt. Er kann auch mal über Gott zornig werden. Auch diese Freiheit hat er, sich auch mal über Gott so richtig aufzuregen. Er konnte auch die Ehre anderen lassen. Er sagt, Gott, nicht ich, hat meine Feinde vor mir durchbrochen, wie Wasserfluten durchbrechen. Er war mutig, gesund, leistungsstark, hochbegabt, gut aussehend, allseits beliebt, tiefgläubig, tief demütig. Ein junger Mann wie aus dem Bilderbuch. Von ihm konnte man sagen, Gott war mit ihm. Nicht alles ist ihm gelungen, er hat auch versagt, wenn man da an das Kapitel mit der schönen Batseba denkt. Aber sein Leben lang hat er an Gott festgehalten, obwohl sein Leben alles andere als leicht gewesen ist. Oft war er auf der Flucht, in Lebensgefahr viele Male. Aber sein Leben war schön und spannend und manchmal auch schwer. Eines Tages erlebt er die Krönung seines erfolgreichen Lebens. Saul war inzwischen tot. Er konnte Jerusalem erobern und die Bundeslade triumphal in die neue Hauptstadt einholen. Und wir lesen von ihm, alles, was er tat, gefiel dem Volk wohl. Ein Mann aus dem Bilderbuch, ein Glückspilz. Sprechen wir nun über den Pechvogel. Er war als Prinz geboren, aufgewachsen, verwöhnt, geehrt. Er war stolz. 5 Jahre war er alt, als eines Tages ein fürchterlicher Tumult im Schloss entstand. Sein Großvater König Saul und sein Vater, der Kronprinz Jonathan, waren tot, in der Philisterschlacht gefallen. Was kann da alles passieren? Ein Prinz ist den Feinden immer im Weg. Vielleicht dem David, vielleicht den Philistern. Sein Kindermädchen packt den 5-Jährigen, alles bleibt zurück, was ihm lieb war. Sein kostbares Lieblingsjäckchen, sein Spielpferdchen, sein Tontäfelchen, alles bleibt zurück auf dem Schloss. Weg vom Schloss, bevor die Henker kommen. Der kleine Mephibosheth mag sich gewehrt und gestrampelt haben, als sein Kindermädchen ihn packte. Aber sie mussten weg. Wie ist das Unglück passiert? Vielleicht auf unwegsamem Gelände, vielleicht auch, weil sie aus einem Fenster sprangen. Jedenfalls fällt er so unglücklich, dass beide Füße gebrochen sind. Hätte man jetzt die königlichen Wundärzte, aber die sind weit weg, hier auf der Flucht. Die haben selbst das Weite gesucht. Hier auf der Flucht ist niemand, der seine Füße schienen könnte. Tagelang ist dieses verletzte Kind mit seinem Kindermädchen nun auf freiem Feld unterwegs. Und so bleibt der Junge für immer gelähmt. Ein Krüppel. Der Prinz, vor dem alle Leute auf der Straße sich ehrfurchtsvoll verneigten, wird von seinem Dienstmädchen in ein Haus gebracht in Lodabar, was man übersetzen könnte mit Ort ohne Namen oder Ort ohne Weideland. Ein Ort östlich des Jordan, wo nichts los ist, wo die Menschen arm sind und nur das Nötige haben. Dort wird er versteckt im Haus eines gewissen Machrif, dessen Name bedeutet verkauft. So wächst er auf, ohne Mutter, ohne Spielsachen, auch ohne Ehre und ohne eine Erklärung dafür, warum. Warum? Verbittert, stumpfsinnig, sich als den letzten Dreck fühlend, so nennt er sich dann auch einen toten Hund, so humpelt er durch die Gegend. Keiner darf wissen, wer er ist. Kein hübsches Mädchen lächelt ihm zu. Er wird erwachsen, seine Stimme wird tief, sein Oberkörper wird männlich. Aber sein Gang bleibt plump und watschelig. Er meidet die Menschen, er schaut neidisch auf die gerade gewachsenen jungen Männer, die sich hübsche Frauen nehmen. Er ist arm. Nur ein alter Knecht seines Großvaters hält ein wenig Kontakt. Einer der wenigen von denen, die seine wahre Identität kennen. Die Tage sind lang, die Zukunft ist grau, sein Leben ist trostlos. Eines Tages taucht der alte Knecht seines Vaters wieder auf. Mephibosheth, du sollst sofort zum König kommen. Also doch, sagt er. Haben sie mich also doch erwischt? Muss mich jemand verraten haben? Haben sie mich also doch gefunden? Wusste ich's doch. Nein, Mephibosheth, sagt der Knecht, so ist das nicht. Das ist anders, der König will dir Gutes tun. Nun gut, gehe ich halt in die Falle. Was kann ich, der Krüppel, dem König schon gefährlich werden? Fliehen kann ich sowieso nicht mit meinen kranken Füßen. Und so lässt er sich nach Jerusalem bringen über Berge und Täler 200 Kilometer weit. Er betritt den königlichen Hof, wirft sich vor dem König auf den Bauch, nennt sich einen toten Hund und meint damit, ich bin von Gott verlassen und vergessen. Er hat jeglichen Stolz, jegliches Selbstwertgefühl eingebüßt. Was willst du von mir, König? Im Guten nütze ich dir nichts und im Bösen kann ich dir als Krüppel nicht schaden. Warum lässt du mich nicht in meinem Versteck in Ruhe? Ich bin ein Pechvogel und du bist ein Glückspilz. An dieser Stelle will ich einen Teil der Geschichte lesen aus dem 9. Kapitel des 2. Samuel-Buches. Und David sprach, ist noch jemand übrig geblieben von dem Hause Sauls, damit ich Barmherzigkeit an ihm tue um Jonathans Willen. Es war aber ein Knecht vom Hause Sauls, der hieß Ziba. Den riefen sie zu David und der König sprach zu ihm, bist du Ziba? Er sprach, ja, dein Knecht ist es. Der König sprach, ist da noch jemand vom Hause Sauls, damit ich Gottes Barmherzigkeit an ihm tue? Ziba sprach zum König, es ist noch ein Sohn Jonathans da, lahm an den Füßen. Der König sprach zu ihm, wo ist er? Ziba sprach zum König, siehe, er ist in Lodabar, im Hause Machis, des Sohnes Amiels. Da sandte der König David hin und ließ ihn holen von Lodabar aus dem Hause Machis, des Sohnes Amiels. Als zu Mephibosheth, der Sohn Jonathans, des Sohnes Sauls, zu David kam, fiel er auf sein Angesicht und huldigte ihm. David aber sprach, Mephibosheth. Er sprach, hier bin ich, dein Knecht. David sprach zu ihm, fürchte dich nicht, denn ich will Barmherzigkeit an dir tun, um deines Vaters Jonathan willen, und will dir den ganzen Besitz deines Vaters Saul zurückgeben. Du aber sollst täglich an meinem Tisch essen. Er aber fiel nieder und sprach, wer bin ich, dein Knecht, dass du dich wendest zu einem toten Hunde, wie ich es bin? Da rief der König den Ziba, den Knecht Sauls, und sprach zu ihm: Alles, was Saul gehört hat und seinem ganzen Hause, habe ich dem Sohn deines Herrn gegeben. So bearbeite ihm nun seinen Acker, du und deine Söhne und deine Knechte, und bring die Ernte ein, damit es das Brot sei deines Sohnes Herrn, sei des Sohnes deines Herrn, und er sich davon nähre. Aber Mephibosheth, der Sohn deines Herrn, soll täglich an meinem Tisch essen. Ziba aber hatte 15 Söhne und 20 Knechte. Und Ziba sprach zum König: Ganz so, wie mein Herr, der König, seinem Knechte geboten hat, wird dein Knecht tun. Und Mephibosheth sprach David: Ess an meinem Tische wie einer der Königssöhne. Und Mephibosheth bekam einen kleinen Sohn, der hieß Micha. Und alle, die im Hause Zibas wohnten, dienten Mephibosheth. Mephibosheth aber wohnte hinfort in Jerusalem, denn er aß täglich an des Königs Tisch. Und er war lahm an seinen beiden Füßen. Das ist nun mein letzter und dritter Punkt, was ein Glückspilz einem Pechvogel tun kann. David hatte nachgedacht und zurückgedacht, was Gott ihm Gutes getan hatte. Ob vielleicht, während er im Glück und Erfolg lebte, noch irgendein armer Mensch aus dem Hause Sauls nicht aus noch ein wusste. Er hat sich auf die Suche gemacht und ist fündig geworden. Ausgerechnet der Sohn seines besten Freundes Jonathan ist noch am Leben. Ich glaube, das kommt doch täglich bei uns vor, oder? Dass einer ein Glückspilz ist und der andere ein Pechvogel. Selten ist immer einer derselbe. Heute ist es so und morgen so. Heute Glückspilz und morgen Pechvogel. Heute geht etwas schief auf der Arbeit oder zu Hause gibt es Streit. Und morgen hat der beste Freund der Familie eine schlimme und unheilbare Krankheit. Und da ist, wie hier bei David und Mephibosheth, zunächst einmal Mitleid angesagt und Mitgefühl und Anteilnahme. Das darf und muss auch so sein, solange das Mitgefühl kein Mitleid bleibt. Aber dann haben wir die Entscheidung, was geschieht in der zweiten Phase, nach dem Mitleid. Werden wir unsere eigenen Vorzüge zur Schau stellen, natürlich nur unbewusst und ungewollt? Werden wir billigen Trost anbieten und sagen, naja, anderen geht es genauso schlecht oder noch schlechter? Geben wir dem anderen das Gefühl, du bist ein Pechvogel und ich bin ein Glückspilz? Geben wir womöglich gut gemeinte Ratschläge und hilfreiche Tipps, zum Beispiel, ich würde jetzt erstmal meine Situation annehmen an deiner Stelle? Da ist ein großes Fragezeichen zu machen. Würde ich das wirklich an seiner Stelle tun? Im Ratschlag würde ich das natürlich immer tun, ja. David hat nun eine große Chance, wie er die Weichen stellt und ob er dem Mephibosheth gut gemeinte Ratschläge gibt und sagt, was er vielleicht alles hätte besser machen können und dass er seine schreckliche Lage vielleicht annehmen müsste, um sie leichter zu ertragen. Nur David kann Mephibosheth davon überzeugen, dass er eben gerade nicht von Gott verlassen und vergessen ist. In Davids Hand liegt es, ob diesem Mann geholfen wird oder nicht. Was David jetzt tun kann, ist lebensentscheidend. Denn es geht darum, einen völlig kaputten und verbitterten Menschen aufzurichten und auf seine eigenen Beine zu stellen, die dazu noch lahm sind. Jetzt könnte er sagen, Mephibosheth, hast du denn alles getan, was du tun konntest? Hast du vielleicht nicht doch einen Fehler gemacht in den letzten Jahren? Und im Übrigen ist dein Kindermädchen schuld. Das hat sie dich auch versteckt, so viele Jahre. Du hättest schon vor vielen Jahren hier auftauchen können. Nun ist es zu spät. Die Gefahr ist nun, dass dass das Mitleid bleibt. Oder dass David zum Almosengeber wird und Mephibosheth zum Almosenempfänger. Damit wäre dann die Demut komplett. Mephibosheth, ich werde für dich sorgen. Du kannst auch an meinem Tisch speisen. Sonst verhungerst du ja, du armes Schwein. Nein, genauso macht es David eben nicht. David macht Mephibosheth unabhängig von Almosen. Er sagt nicht, ich gebe dir etwas. Er sagt, ich gebe dir zurück, was dir gehört. Ich gebe dir dein Land zurück. Ich gebe dir dein Recht zurück. Ich gebe dir deine Persönlichkeit zurück. Ich gebe dir eine Basis, die deine eigene Basis ist. Du darfst wieder du sein, du darfst sogar lahm sein. Es kostet David etwas, denn diese Geschichte hat keine Weltgeschichte gemacht. Er hat sich keinen Kredit erworben bei den Herrschern seiner umliegenden Nachbarvölker. Nicht mal bei den Christen 3000 Jahre später hat er sich beliebt gemacht. Denn wer predigt schon über diesen Text? Nein, es gibt überhaupt keinen Vorteil für David, außer dem einen. Dass David vor Gott steht und Gottes Barmherzigkeit tut. Und das ist Gottes Barmherzigkeit, dass er Menschen zu Persönlichkeiten macht, dass er ihnen Rechte gibt. Dass sie wieder sie sein dürfen und nicht der Abklatsch irgendeines anderen. Vor ihm, vor Gott, löst David sein Versprechen ein, das er seinem Freund Jonathan damals gegeben hatte. Und an dem Geschöpf seines Gottes übt er diese Barmherzigkeit. Und dann bekommt Mephibosheth alle Ländereien zurück. Er kann sich einen Wirtschaftsbetrieb aufbauen, mit Hilfe seines Gesindes, denn das ist der alte Knecht Sauls gewesen. Es wird alles legalisiert. Und Mephibosheth bekommt den Eindruck, in wirklich habe ich das, was mir sowieso zusteht. Ich habe wieder mein eigenes Einkommen. Gut, ich kann an der Tafel des Königs speisen, aber ich muss nicht. Ich könnte an meinem eigenen Tisch essen, denn ich besitze einen eigenen Tisch. Wie geheilt Mephibosheth durch diese Tat Davids geworden ist, sehen wir daran, dass er sein ganzes Leben an dem Tisch Davids geblieben ist, freiwillig. Freiwillig ist er Gast geblieben, weil er gemerkt hat, hier bin ich ein Prinz. Hier gehöre ich zur Familie. Hier bin ich kein Almosenempfänger. Und Mephibosheth findet seine Selbstachtung wieder. Er bekommt den Mut, sich eine Frau zu nehmen. Er bekommt auch noch einen Sohn. Es wird erwähnt, einen kleinen Micha. Und aus dem Pechvogel, da wird nicht gerade ein Glückspilz. Aber es wird ein Mensch, der einem gottesfürchtigen Mann begegnet ist, und in diesem gottesfürchtigen Mann ist er Gott selbst begegnet. Ich denke, diese Geschichte will uns zeigen, dass wir alle einmal Pechvögel und alle einmal Glückspilze sind. Und dass wir einander helfen sollen und dass wir uns auch helfen lassen können. Jeder von uns ist mal ein Pechvogel und braucht unsere tatkräftige Unterstützung, nicht nur im Gebet. Und jeder von uns ist auch mal der Glückspilz. Und als Glückspilze haben wir die große Verantwortung, dem Pechvogel wieder aufzuhelfen in irgendeiner Form und ihm dadurch die Kraft und Freude am Leben wieder zurückzugeben. Wir sollten, so wie David, unser Leben anschauen und uns diesen Nächsten, der unsere Hilfe braucht, schenken lassen. Gott, zeig mir den oder diejenigen, die gerade meine Hilfe brauchen. Und wenn uns Gott dann die Augen öffnet und uns bereit macht zu helfen, dann sollten wir es auch tun. Zwei Beispiele. Michelle und ich waren in dieser Woche in Altenau zur jährlichen Predigerstudientagung. Und ich habe mir das immer schon vorgenommen, dass ich auf der Rücktour in Bad Herzburg Uschi Marx Modra besuche. Dieses Jahr ist es uns gelungen und es war richtig schön. Und dieser kurze Besuch von anderthalb Stunden hat Uschi so sehr beschenkt. Und ein zweites Beispiel, ich war am Freitag einkaufen bei Edeka in der Sutelstraße, hatte schon meinen Einkauf erledigt, bin zur Kasse gegangen und dann kommt mir ein Junge entgegen, vielleicht so 6, 7, mit Tränen in den Augen. Es war nicht schwer zu erraten, was ihm fehlte, seine Mutter. Und dann habe ich ihn angesprochen und habe gesagt, Mensch, wie kann ich dir denn helfen?
Ich suche meine Mutter.
Und dann habe ich gesagt, komm, wir gehen mal zusammen auf die Suche. Dann sind wir nach hinten gegangen. Dann hat er gesagt,
sie ist aber da lang gegangen.
Gut, dann gehen wir in die andere Richtung. Und dann kam aus einem Gang seine Mutter raus. Er lief hin. Sie nahm ihn in den Arm und alles war gut. In Galater 6 heißt es, deshalb werdet nicht müde, Gutes zu tun. Lasst euch nicht entmutigen und gebt nie auf. Denn zur gegebenen Zeit werden wir auch den entsprechenden Segen ernten. Lasst uns jede Gelegenheit nutzen, allen Menschen Gutes zu tun, besonders an unseren Brüdern und Schwestern im Glauben. Und in der Schriftlesung haben wir gehört aus Römer 12, eure Liebe soll aufrichtig sein. Seid in herzlicher Liebe miteinander verbunden. Gegenseitige Achtung soll euer Zusammenleben bestimmen. Wenn andere Gläubige in Not geraten, steht ihnen zur Seite und helft ihnen. Seid gastfreundlich und öffnet für Gäste euer Haus. Sind andere Menschen glücklich, dann freut euch mit ihnen. Sind sie traurig, dann begleitet sie in ihrem Kummer. Als Glückspilze haben wir die Verantwortung, dem Pechvogel zu helfen. Und als Pechvogel haben wir die große Verantwortung, uns helfen zu lassen. Weil wir beide vor Gott stehen, dürfen wir helfen und wir dürfen uns auch helfen lassen. Amen.